Wir stehen heute in Matthäus 5, in der Bergpredigt, und zwar lesen wir heute ab Vers 17. Darf ich bitten, dass man vorliest bis Vers 48.
Matthäus 5, Vers 17. Denkt nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer irgend nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und die Menschen so lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer irgend aber sie tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht bei weitem übersteigt, werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber irgend töten wird, wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Grund zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber irgend zu seinem Bruder sagt, Raka, wird dem Synedrium verfallen sein. Wer aber irgend sagt, du Narr, wird der Hölle des Feuers verfallen sein. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe da. Einige dich schnell mit deinem Widersacher, während du mit ihm auf dem Weg bist, damit nicht etwa der Widersacher dich dem Richter überliefert und der Richter dich dem Diener überliefert und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Cent bezahlt hast. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, hat schon Ehebruch mit ihr begangen in seinem Herzen. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anstoß gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder umkomme, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde. Und wenn deine rechte Hand dir Anstoß gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder umkomme, als dass dein ganzer Leib in die Hölle komme. Es ist aber gesagt, wer irgend seine Frau entlässt, gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, jeder, der seine Frau entlässt, außer aufgrund von Hurerei, bewirkt, dass sie Ehebruch begeht. Und wer irgendeine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Eide erfüllen. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Noch sollst du bei deinem Haupt schwören, denn du vermagst nicht ein Haar weiß oder schwarz zu machen. Eure Rede sei aber ja, ja, nein, nein, was aber mehr als dieses ist aus dem Bösen. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wer dich auf deine rechte Wange schlägt, dem halte auch die andere hin. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch das Oberkleid. Und wer dich zwingen will, eine Meile mitzugehen, mit dem geh zwei. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters werdet, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr nun eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist.
Vielen Dank. Wir haben letztes Mal gesehen, was die Bergpredigt nicht ist. Sie ist nicht irgendwie ein Weltverbesserungsprogramm, das so goldene Regeln gibt fürs Verhalten. Und es ist auch nicht einfach für die Allgemeinheit gedacht. Wir haben gesehen, der Jesus spricht hier ausdrücklich die Jünger an. In Kapitel 5, Vers 1 und 2, er lehrt sie, obwohl eine große Volksmenge, eine riesige Volksmenge zuhörte. Das wird am Schluss der Bergpredigt in Kapitel 7 gesagt. Aber was ist denn die Bedeutung der Bergpredigt? Da will der Messias deutlich machen, wie man die Tora richtig verstehen muss. Man muss sich das vor Augen halten. Die Pharisäer damals, die eigentlich zurückgingen auf eine Erweckungsbewegung im 2. Jahrhundert vor Christus, die waren in dieser Zeit als Bewegung verkommen und sie haben versucht, einfach mit Regelungen, rabbinischen Regelungen, es so zu schaffen, dass man als Jude das Gefühl hat, man ist so ziemlich in der Lage, die Ansprüche des Gesetzes zu erfüllen. Und das ist genau das Gegenteil von der Bedeutung der Tora. Warum hat Gott das Gesetz am Sinai gegeben? Man kann das sehr gut sich so merken, Gott hat das Gesetz gegeben als einen Spiegel, ein Siegel und einen Riegel. Ein Spiegel, um uns Menschen zu zeigen, wer wir sind. Und eben gerade bewusst zu machen, dass wir Sünder sind, die Anforderungen Gottes nicht erfüllen können und darum einen Erlöser brauchen. Darum war das Gesetz gegeben als Pädagoge auf den Messias hin. Wir können das kurz mal aufschlagen. Das steht nämlich so in Galater 3. Schlagen wir auf. Galater 3. Und zwar lesen wir da am besten die Verse 23, ich würde sagen 23 und folgende. Kann man das am Mikrofon vorlesen, bitte? Dass auch die, die Aufnahme anhören, etwas davon verstehen.
23.
Galater 3, 23, ja.
Ja. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter Gesetz verwahrt, eingeschlossen auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hin geworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden.
Ja, und vielleicht noch 25 dazu, bitte.
Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Zuchtmeister, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus.
Ja, vielen Dank. Also, hier wird gesagt, dass das Gesetz war ein Erzieher. Oder bei dir steht Zuchtmeister auf Christus hin. Christus ist das Griechische für Messias. Und für Erzieher steht das Wort Pädagogos, der Pädagoge. auf Christus hin. Und das bedeutet also, das Gesetz hatte die Funktion, den Menschen bewusst zu machen, ihr seid unfähig, Gottes Anforderungen zu erfüllen, ihr braucht den Messias. So sollte das Gesetz gerade zum Messias hinführen. Und was hier noch auffällt ist, wenn es heißt, bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt. Das sind zwei Zeitalter. Das Zeitalter des Gesetzes, wo man unter Gesetz war als Israelit, und das Zeitalter des Glaubens. Das Gesetz sagte, tu das und du wirst leben. Also jeder, der das Gesetz, die Tora, vollständig eingehalten hätte, der hätte dadurch ewiges Leben bekommen. Das war die Verheißung von 3. Mose 18, Vers 5. Das Gesetz tun und dann wird man leben. Aber alle Generationen sind gestorben. Auch alle Pharisäer damals sind gestorben. Beweis, sie haben die Tora eben nicht eingehalten. Aber dann sollte ein neues Zeitalter kommen, das Zeitalter des Glaubens, wo man versteht, wir können nicht vor Gott gerecht gesprochen werden durch unsere Werke, sondern allein durch den Glauben an den Messias. Und darum hat also das Gesetz eine zeitliche Bedeutung gehabt, bis hin auf den Messias. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt, eingeschlossen auf den Glauben hin, also auf das Zeitalter des Glaubens hin, der offenbart werden sollte. Also ist das Gesetz unser Erzieher gewesen, auf den Messias hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Und dann sagt er nochmals, da aber der Glaube gekommen ist, jetzt ist das Zeitalter des Glaubens gekommen, sind wir nicht mehr unter einem Erzieher. Also diese Funktion des Pädagogen, das war eben für die Zeit des Gesetzes, bis dann der Messias kommen würde. Und dann ganz wichtig, der Messias wurde aber noch geboren während des Zeitalters des Gesetzes. Da können wir Gott weiterlesen in Galater, und zwar Galater 4. Und zwar lesen wir da
ab Vers 4?
Ab Vers 4, genau.
Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen.
Jawohl. Also, der Messias kam nicht irgendwann, sondern es war ein ganz genauer Zeitplan in der Heilsgeschichte Gottes. Das wird hier ausgedrückt mit, als aber die Fülle der Zeit gekommen war. Oder wie Luther es übersetzt hatte, sehr eingängig, als die Zeit erfüllt ward, sandte Gott seinen Sohn. Und ausdrücklich geboren unter Gesetz. Und darum haben die Eltern, acht Tage nach der Geburt, haben sie den Herrn beschnitten, Lukas 2, nach dem Gesetz, nach der Anweisung in 3. Mose 12. Und Maria hat die Entbindungsopfer gebracht, nach dem vorgeschriebenen Verlauf von Wochen. Auch 3. Mose 12 beschreibt das. Und Lukas 2 zeigt, wie sie das alles genau so nach den Vorschriften des Gesetzes erfüllt hatten. Er war der Erstgeborene und darum musste er ausgelöst werden. Man musste einen bestimmten Betrag für den Erstgeborenen bezahlen, für den Stamm der Priester. Auch das wird beschrieben, wie sie ihn dargebracht haben als Erstgeborenen im Tempel, Lukas 2. Und so ging es weiter. Der Herr hat das Gesetz in seinem ganzen Leben auch selber eingehalten und er trug zum Beispiel Quasten an seinen Kleidern. Die werden auch wiederholt in den Evangelien erwähnt, dass jemand zum Beispiel die Quaste seines Kleides berührt hatte. Der Herr hat alle Gesetze vollkommen erfüllt. Aber die Frage ist, hier steht doch, dass er geboren wurde unter Gesetz, damit er die, welche unter Gesetz waren, loskaufte. Vom Gesetz loskaufen. Wann ist das geschehen? Und das erklärt uns eben Galater 3 wieder. Da müssen wir ein Kapitel zurück. Und können wir da lesen von Vers 10 an?
Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseretwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme, in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war.
Danke. Also hier wird es klar, es geht um das Kreuz. Es geht um den Tod des Messias. Und zwar, Vers 13, Christus, eben der Messias, hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Und zwar da, als er an dem Holz gehängt hat. Dieser Loskauf fand statt im Moment der Kreuzigung. Und hier wird gesagt, losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, während Galater 4 noch weitergefasst ist, einfach grundsätzlich, damit er die, welche unter Gesetz waren, loskaufte. Und damit wurde das wahr, was Paulus in Römer 10, Vers 4 sagt. Können wir das aufschlagen? Römer 10, Vers 4, kann jemand vorlesen?
Denn Christus ist das Ende des Gesetzes jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit.
Jawohl. Ende, Telos bedeutet Ende oder auch Ziel. Und beides stimmt. Also das Gesetz war eben der Pädagoge bis auf den Messias hin, wobei zu beachten ist, der Messias ist gekommen, noch geboren unter Gesetz, aber das Ende des Zeitalters des Gesetzes kam mit der Kreuzigung. Da hat er den Fluch, vom Fluch des Gesetzes freigekauft und überhaupt die losgekauft, die unter Gesetz waren und nun ihr Vertrauen, ihren Glauben auf den Messias Jesus gesetzt haben. Und hier wird das sehr knapp zusammengefasst. Christus ist das Ende des Gesetzes, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Da ist das neue Zeitalter, das Zeitalter des Glaubens, wo es darum geht, nicht mehr um die Gesetzeswerke, sondern es geht um den Glauben an das Werk des Messias am Kreuz. Und das hat jetzt enorme Konsequenzen, wenn wir Römer 6 aufschlagen. Ich meine, Römer 7 natürlich. Römer 7, Vers 1.
Oder wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede zu denen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt? Denn die verheiratete Frau ist durch Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. Also wird sie denn, während der Mann lebt, eine Ehebrecherin genannt, wenn sie eines anderen Mannes wird. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei von dem Gesetz, sodass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes wird. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, des aus den Toten auferweckten, damit wir Gott Frucht brächten.
Ja, vielen Dank. Hier wird ganz grundsätzlich erklärt, wie das geht bei einem Ehebund. Der Ehebund gilt, solange wie die Ehepartner leben. Das ist eine feste, fixe Sache. Aber mit dem Tod eines Ehepartners wird diese Verbindung aufgelöst. Und darum wird hier erklärt, also wenn eine Frau einfach ihren Mann verlässt und sich mit einem anderen Mann verbindet, ist eine Ehebrecherin und verletzt grundsätzlich diesen Bund. Aber wenn eben wenn der Mann stirbt, dann ist es ganz anders. Denn dann ist quasi dieser Bund aufgelöst. Und jetzt kommt die große Überraschung. Vers 4. Also seid auch ihr, und da spricht Paulus ganz speziell die jüdischen Christen in Rom an. Er sagt ja in Vers 1, oder wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede zu denen, die das Gesetz kennen. Er spricht ganz speziell zu denen, die die Tora kennen, von Kindsbeinen auf. Und jetzt sagt er in Vers 4, also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden, durch den Leib des Christus. Um eines anderen zu werden, des aus den Toten Auferweckten, damit wir Gott Frucht brächten. Also, er erklärt hier, der Herr Jesus ist am Kreuz gestorben. Und ihr Juden seid zum Glauben gekommen an ihn. Das heißt, mit dem Glauben an ihn habt ihr ausgedrückt, sein Tod am Kreuz ist eigentlich mein Tod, das Ende meines alten Lebens. Das wird übrigens in Römer 6 ganz ausführlich schon behandelt, wo es geht um die Taufe auf den Tod. Und es wird gesagt, wir sind in der Taufe begraben in den Tod des Herrn Jesus Christus hinein. Und nun kann er also sagen, ihr seid dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus. Denn sein Tod ist euer Tod. Ja, und dann bedeutet das Gesetz existiert weiter, aber es hat keinen Anspruch an euch. Man kann das vielleicht noch mit einem aktuellen Beispiel von heute vergleichen. Sagen wir, einer überfällt eine Bank da in Singen und er wird von der Polizei verfolgt, alles ganz hektisch und wild, und plötzlich fährt der in eine Betonmauer rein und ist tot. Und was macht man dann? Die Verfolgung wird abgebrochen, ist fertig und die Sache ist gelaufen. Das Gesetz, das deutsche Gesetz, verfolgt einen Kriminellen so lange, wie er lebt. Und wenn er tot ist, dann ist er tot. Und das ist mit der Tora auch so. Dass es geht also, solange einer lebt. Aber wenn er tot ist, dann ist vorbei. Und darum sagt der Apostel Paulus, das Gesetz ist da, aber ihr seid dem Gesetz gestorben, weil der Messias am Kreuz, am Holz, für euch gestorben ist. Sein Tod am Holz ist euer Tod. Er hat den Fluch des Gesetzes eben hinweggetan und er hat euch losgekauft von dem Gesetz. Ihr seid nicht mehr unter Gesetz. Das ist die Sache. Und er sagt nicht, das Gesetz ist tot, aber ihr seid gestorben dem Gesetz. Und dann ganz interessant, können wir noch aufschlagen in 1. Korinther 10. Der Apostel Paulus, der ja ein Pharisäer war, sehr eifrig im Beobachten der Tora, von Kindsbeinen an, und hat sogar im orthodoxen Judentum eine Blitzkarriere gemacht, über seine Zeitgenossen, Altersgenossen hinaus. Das beschreibt er in Galater 1. Und dieser Mann kam zum Glauben an den Herrn Jesus. Und schauen wir mal, was er sagt in 1. Korinther 9, Vers 19 und folgende. Kann uns jemand vorlesen?
Denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Und ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne, denen, die unter Gesetz sind, wie einer unter Gesetz, obwohl ich selbst nicht unter Gesetz bin, damit ich die, welche unter Gesetz sind, gewinne, denen, die ohne Gesetz sind, wie einer ohne Gesetz, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern unter dem Gesetz Christi, damit ich die, welche ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige errette. Ich tue aber alles um des Evangeliums willen, um an ihm Anteil zu bekommen. Wisst ihr nicht, dass die...
Ja, das reicht schon. Ja. Vielen Dank. Also, er sagt in Vers 20, er ist dem Juden geworden wie ein Jude. Und er ist denen, die unter Gesetz sind, geworden wie einer, der unter Gesetz ist. Wie? Er ist aber eben nicht mehr unter Gesetz. Warum? Weil er dem Gesetz gestorben ist. Aber er hat sich angepasst und darum war er zum Beispiel auch bereit, in Apostelgeschichte 16, kann man das nachlesen, da hat er Timotheus beschnitten. Und warum? Nicht, weil das Gesetz das forderte, sondern er hat ihn beschnitten um der Juden willen, die an jenem Orte waren. Und er selber kam nach Jerusalem in Apostelgeschichte 21 und war bereit, die Kosten für Opfer von Nazirären, deren Gelübde schiefgegangen ist, die kamen wohl in Kontakt mit Toten, da hat er die Kosten für die Opfer übernommen. Man fragt sich, wie ist das möglich? Paulus sagt doch, Christus ist der Gesetzesende. Als Jude ist er dem Juden geworden wie ein Jude, denen, die unter Gesetz sind, wie unter Gesetz. Aber er selber war nicht unter Gesetz. Und das war eben, um sie zu gewinnen. Aber was ganz wichtig ist, im Galaterbrief, da sagt er den Galatern, die zum Glauben gekommen sind, aber keine Juden waren, denen sagt er, ihr dürft euch nicht ins Judentum hineinführen lassen. Und jetzt plötzlich beginnen die jüdischen Feste zu feiern. Er sagt, ihr beobachtet Jahre, Monate und Tage, ich fürchte, ob ich etwa vergeblich um euch gearbeitet habe. Das ist ein Unterschied. Er als Jude ist geworden ein Juden wie ein Jude, die unter Gesetz sind wie unter Gesetz, aber er selber war nicht unter Gesetz. Aber im Galaterbrief macht er klar, denen, die nicht jüdisch sind, als Gläubige, die dürfen nicht jetzt nachträglich ins Judentum hineingeführt werden. Und der Grundsatz gilt, sie stehen eben nicht unter Gesetz, aber auch die messiasgläubigen Juden stehen auch nicht unter Gesetz. Aber sie haben diese Freiheit, dass sie um des Zeugnisses willen eben Dinge praktizieren können von dem Gesetz, aber mit dem vollen Bewusstsein, wir stehen nicht unter Gesetz. Und es wird auch nicht von uns gefordert, sondern wir machen das nur als Zeugnis, um Juden zu gewinnen. Und es hat sich gezeigt in Israel, dass seit Judenmission so aussieht, kommen auch viel, viel leichter Juden zum Glauben als in früheren Jahrhunderten. Aber das ist eine Sache für sich, das darf man nicht vermischen. Es wird also klar, das Gesetz war bis auf den Messias und mit seinem Tod am Kreuz ist er das Ziel und die Erfüllung und das Ende des Gesetzes. So, das war jetzt ein breiter Exkurs, um ein kurzes Wort besser verstehen zu können. Wenn der Herr Jesus nun sagt in der Bergpredigt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen, ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Da müssen wir das alles, was wir jetzt gesehen haben, mit berücksichtigen. Erstens mal ist noch ganz wichtig, der Herr spricht hier übrigens nicht nur vom Gesetz, sondern es spricht von dem Gesetz und den Propheten, die er nicht gekommen ist, aufzulösen. Ja, und jetzt kommt aber dazu das Wort Katalyo, hier übersetzt mit auflösen, bedeutet auch zerstören. Er ist nicht gekommen, das Gesetz oder die Propheten zu zerstören und quasi als wertlos auf die Seite zu stellen. Das Alte Testament, eben genannt Gesetz, und der Rest des Alten Testamentes, die Propheten, die werden nie auf die Seite gestellt. Die werden nie wertlos. Er ist nicht gekommen zu zerstören, aber er ist gekommen zu erfüllen. Und dieses Erfüllen bedeutet, er hat in seinem ganzen Leben die Tora vollständig und richtig ausgelebt. Natürlich hat er immer wieder Konflikte gehabt mit den Pharisäern, wenn er zum Beispiel am Sabbat geheilt hat. Aber das war nicht ein Konflikt mit der Tora, sondern ein Konflikt mit diesem Auslegungssystem der Pharisäer. Und gegen dieses falsche Auslegungssystem hat der Herr Jesus sich gewandt. Aber in seinem Leben hat er die Tora genau so ausgelebt, wie Gott sie, in dem Sinn, wie Gott sie Israel gegeben hatte. Und so hat er sie erfüllt. Aber noch mehr, er sagt ja, das Gesetz und die Propheten ist er gekommen, nicht zu zerstören, sondern zu erfüllen. In ihm hat sich auch die ganze Prophetie auf den leidenden Messias hin eben erfüllt. Dazu ist er gekommen, das alles umzusetzen. Aber was jetzt ganz wichtig ist, hier, als der Jesus die Bergpredigt hielt, war er immer noch unter Gesetz. Und niemand konnte zu diesem Zeitpunkt sagen, ich bin dem Gesetz gestorben. Das kommt erst mit der Kreuzigung. Und das ist sehr wichtig, weil es gibt Irrlehrer, die sagen, ihr seid Christen.
Ja.
Ihr folgt Jesus Christus nach. Ja, natürlich. Also er ist euer Vorbild, so wie er gelebt hat, wollt ihr auch leben. Ja, natürlich. Ja, seht ihr? Er hat die Tora eingehalten. Das Gesetz, das Gott am Sinai Israel gegeben hat, dann müsstet ihr das auch tun. Nein. Ja, doch. Ja, das ist ihr Neues Testament. Und er hat die Speisevorschriften eingehalten, er hat Quasten an den Kleidern getragen, er hat den Sabbat beobachtet. Das müsst ihr alles auch tun. Oh, und dann ist man gefangen. Scheinbar. Aber eben dann muss man verstehen, die heilsgeschichtlichen Zusammenhänge, wie die gehen. Das geht nicht bis das Gesetz bis vor Matthäus, ja? Nein, das Gesetz geht rüber bis zur Kreuzigung, bis zur Passion, beschrieben in allen vier Evangelien. Und erst von dort weg ist Christus des Gesetzes Ende, sind die Gläubigen eben von dem Gesetz freigekauft und sind dem Gesetz gestorben, aber das Gesetz ist nicht gestorben. Und darum lesen wir, können wir mal aufschlagen, Römer 15, Vers 4. Liest jemand vor am Mikrofon?
Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen.
Danke. Wenn du gerade da bleibst, bekommst du noch einige weitere Verse. Also hier habe ich in meiner Bibel ganz speziell angestrichen, das Wort alles. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, das ist das ganze Alte Testament. Von 1. Mose 1, Vers 1 bis Malachi 3 am Schluss. Und das ist alles geschrieben zu unserer Belehrung. Und mit unserer, da macht sich jetzt Paulus mit all den Gläubigen in Rom eins, nämlich denen, die aus dem Judentum kamen und denen, die aus dem Heidentum kamen. Also, das ganze Alte Testament ist von Bedeutung für uns. Alles, was geschrieben ist, das Gesetz ist nicht tot und nicht zerstört und nicht weg. Aber jetzt kommt dazu Römer 7. Und da wird erklärt, Vers 12.
So ist nun das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut.
Jawohl, also hier wird grundsätzlich von dem Gesetz gesagt, dass es etwas ganz Gutes ist. Es ist nämlich heilig, gerecht und gut. Und noch etwas, Römer 7 sagt nämlich weiter, das Gesetz ist geistlich. Und zwar in Vers 14.
Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft.
Genau. Aber das Gesetz ist geistlich. Das heißt, es hat einen geistlichen Sinn. Und all diese Gebote in der Tora zum Beispiel haben geistliche Belehrungen zum Inhalt. So zum Beispiel die ganzen Koscher-Gesetze. Die haben alle geistliche Bedeutung, denn welche Tiere sind dort nicht koscher, unrein? Zum Beispiel alle Aasfresser, alle Raubvögel und Raubvögel, Aasfresser und Nachtvögel, Eulen, Uhu und so weiter. Nun, das hat also seine geistliche Bedeutung. Die Raubvögel sind ein Bild von Menschen, die eben so sind, wie Galater 5 sagt, dass das Problem bei den Galatern war, wenn ihr einander beißet und fresset, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Das war nicht gerade sehr schön, wie das in diesen Gemeinden zu und her ging. Aber Raubvögel, unrein. Aasvögel sind unrein. Nun, das Aas ist ein Bild von dem Tod in seiner widerlichsten Form. Das ist ein Bild von Menschen, die sich an der Freude richtig ergötzen, erfreuen. Alles unrein. Nachtvögel, das sind Vögel, die das Licht scheuen. Und die Nacht, die Finsternis lieben. Johannes 3 erklärt, das sind eben die Menschen, die verloren gehen, das sind die, die Finsternis mehr lieben als das Licht. Und wovon sollen wir uns nähren? Von welchen Vorbildern sollen wir uns nähren? Eben, gerade nicht davon. Aber die koscheren Tiere, wie zum Beispiel das Lamm und auch die Ziege und so weiter, das sind alles Bilder auf den Herrn Jesus hin. Sein vollkommenes Leben bis zum Schluss. Und das soll unsere Nahrung sein. Und der Mensch isst, was er isst. Ja? Also das, womit wir uns beschäftigen, das prägt uns mehr und mehr. Und so haben diese Koscher-Gesetze eine ganz tiefe geistliche Bedeutung. Ich habe das jetzt nur angedeutet, aber da könnte man auf alle Details eingehen. Und so könnte man durch die ganzen Gesetzgebungen hindurchgehen. Hat alles so tiefe Belehrungen. Die ganze Stiftshütte und die Opfer in all ihren Details weisen die auf Christus hin. Ja, wer sagt, wir haben mit dem Alten Testament nichts zu tun im Christentum? Das ist Basis. Aber ganz wichtig, Roland, wenn du uns jetzt noch was liest aus 1. Timotheus 1, aber dann bin ich wirklich dankbar für den Moment. 1, Vers 8.
Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, sondern Gesetzlosen und Widerspenstigen. Gottlosen und Sündern, Unheiligen und Gemeinen, solchen, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, Unzüchtigen, Knabenschändern, Menschenräubern, Lügnern, Meineidigen und was sonst der gesunden Lehre widerspricht.
Danke, das reicht. Also hier wird gesagt, wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist. Und wir sind gut, heilig, gerecht, geistlich. Aber dann wird auch von dem Apostel Paulus erklärt, wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht. Man muss das Gesetz gesetzmäßig brauchen und es eben nicht anwenden auf die, die mit Christus gestorben sind. Die sind dem Gesetz gestorben. Aber was ganz wichtig ist, das Gesetz ist ja gerade gegeben und davon sind wir ausgegangen. Spiegel, Riegel und ein Siegel. Ein Spiegel, um dem Menschen die Sündhaftigkeit zu beweisen. Und darum heißt es hier, das Gesetz ist nicht bestimmt für einen Gerechten, das ist einer, der durch Glauben an Christus gerecht geworden ist, sondern für Gesetzlose, Zügellose, Gottlose, Sünder, Unheilige, Ungöttliche, Vaterschläger. Solche, die ihren Vater schlagen. Den muss man das Gesetz vorstellen. Oder die Mutter schlagen. Menschenmörder, Hure und so weiter. Übrigens, das Wort Knabenschänder meint eigentlich Homosexueller. Ja? Und sogar ein Fachausdruck, es bezeichnet den, der die Mannrolle spielt. In 1. Korinther 6 gibt es dann noch das Wort, das übersetzt ist so traditionell mit Weichlinge. Niemand versteht, was das heißt. Das ist ein technisches Wort im Altgriechischen, das bezeichnet den, der in einer homosexuellen Beziehung die Frau spielt. Also die Bibel ist so spezifisch. Aber eben, das Gesetz ist da, um zu zeigen, was ist in Gottes Auge Sünde und was nicht. Und dass man Menschen, die sagen, ja was, wer sagt, wir sind Sünder? Wir sind doch ganz, ganz tolle Leute und wir kämpfen für die Menschenrechte und wir halten uns an Political Correctness. Ja, das ist auch ein System, das man aufgebaut hat. Um sich als gerecht hinzustellen. Aber das Gesetz hilft uns, eben wirklich zu zeigen, nein, ihr braucht einen Erlöser. Genauso wie wir das gemerkt haben bei uns. Wir können es nicht. Wir können vor Gott nicht bestehen. Ihr braucht es auch. Und da muss man das Gesetz gesetzmäßig gebrauchen und immer noch einsetzen, eben als Spiegel. Natürlich, es war gegeben als Pädagoge bis auf Christus, bis da sollte die Menschheit eigentlich das begriffen haben. Ja? Wobei zu sagen ist speziell Israel. Denn nur Israel war ja unter das Gesetz gestellt am Sinai, nicht die anderen Völker. Und Israel sollte verstehen, jawohl, wir brauchen den Messias, jetzt endlich ist er gekommen. Und jetzt müssen die anderen Völker das auch wissen. Und wenn sie sagen, wir sind keine Sünder, dann muss man ihnen den Spiegel zeigen. Und erklären, und dieses ganze Gesetz ist eben ein Siegel der Gerechtigkeit Gottes. In diesen guten, gerechten, geistlichen Geboten, da erkennen wir, wie Gott ist. Und sehen eben auch, wie er nicht ist. Also es ist ein Siegel der Heiligkeit Gottes. Und natürlich war es ein Riegel. In dem Sinn, Israel war ein Sklavenvolk in Ägypten. Dann kamen sie in die Freiheit durch Mose. Und dann, genau dann bekamen sie in 2. Mose 19 die Tora. Und das war, um diesem Volk, das mit neu entdeckter Freiheit in der Gefahr gewesen wäre, zügellos zu werden, klare Richtlinien für das Zusammenleben zu geben, damit sie als Nation überhaupt ein geordnetes Leben haben konnten, war die Tora da als Riegel. Übrigens, als Gorbatschow damals, nachdem er das alles gemacht hat mit Perestroika und Glasnost, hat die Menschen in der Sowjetunion von einem Joch von 70 Jahren befreit. Da kam er nach Israel und hat man ihm gesagt, sie haben eigentlich etwas Ähnliches gemacht wie Mose, als er uns aus der Sklaverei in Ägypten hinausgeführt hatte. Aber sie haben etwas unterlassen. Sie haben den Leuten kein Gesetz gegeben. Und Mose hat uns ein Gesetz gegeben, damit man sich überhaupt orientieren kann, wie umgehen mit der Freiheit. Ja? Das war eine wichtige Lektion für Herrn Gorbatschow. Ja, und jetzt gehen wir zurück zu Matthäus 5. Es ist alles viel deutlicher. Also der Herr Jesus ist nicht gekommen, um das Gesetz und die Propheten, sprich das Alte Testament, zu beseitigen. Nein, das steht in alle Ewigkeit. Und so sagt es auch Psalm 119. Dein Wort steht in Ewigkeit in den Himmeln. Und der Jesus ist gekommen, es eben zu erfüllen in seinem Leben und auch durch die Erfüllung all der Prophetie, die auf ihn hingewiesen hat. Im Gesetz und in den Propheten. Aber, ja.
Kann man vielleicht auch noch sagen, das Zerreißen des Vorhangs zeigt auch ganz klar diesen Bruch, das Ende des alten Wegs. Es gab nur einen Weg ins Allerheiligste und das ist zu Ende gekommen und jetzt spricht Hebräer 10 von dem neuen und lebendigen Weg. Auch das
ist ja unmittelbar an dem Kreuz, nach dem Kreuz passiert.
Genau, im Moment des Todes des Herrn Jesus am Kreuz zerriss der Vorhang im Tempel. Und warum gab es einen Vorhang im Tempel? Der Scheidevorhang sollte durch die ganze Periode des Gesetzes hindurch, das hat ja begonnen mit der Stiftshütte, da war schon der Scheidevorhang durch die Tora eingesetzt worden. Er sollte zeigen, es gibt ein Problem zwischen Mensch und Gott. Mensch und Gott passen eigentlich gar nicht zusammen. Und darum gab es einen Scheidevorhang. Der Mensch passt nicht zur Heiligkeit Gottes. Und Gott wohnte, angezeigt durch die Schechina, diese lichte Wolke und nachts eine Feuersäule, im Allerheiligsten. Aber im Moment des Todes des Messias zerreißt dieser Vorhang, um zu zeigen, jetzt ist das Problem gelöst. Aber nicht dadurch, dass wir gezeigt haben, wir können das Gesetz einhalten, sondern indem deutlich wurde, der Herr Jesus hat alles getan, er hat bezahlt, jetzt ist der Zugang in die Gegenwart Gottes offen. Und damit beginnt das Zeitalter des Glaubens, das allerdings eben schon im Alten Testament angedeutet war. Wir haben in Galater 3 das Zitat aus Habakuk 2, Vers 4 gelesen, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ja, also schon das Alte Testament zeigte an, was die Lösung sein wird, nicht Gesetzeswerke, sondern der Glaube an den Messias. Und noch etwas zu diesem Ausdruck Gesetz und Propheten auflösen, schlagen wir auf Johannes 10, Vers 35. Kann das jemand vorlesen?
Wenn er diejenigen Götter nannte, an die das Wort Gottes erging, und die Schrift kann nicht aufgelöst werden.
Vers 36 sagt ihr:
Sagt ihr von dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, du lästerst, weil ich sagte, ich bin Gottes Sohn?
Jawohl. Es geht jetzt weniger um den Zusammenhang. Es geht hier um die Tatsache, dass Richter im Alten Testament an verschiedenen Stellen, zum Beispiel 2. Mose 21, werden genannt Elohim, Götter. Also wird gesagt, bringt den vor die Richter, aber da steht eigentlich, bringt ihn vor die Götter, vor die Elohim. Und das bedeutet eben, dass die Richter Gottes Gerechtigkeit und Gottes Gesetze vertreten sollten. Nun, der Jesus argumentiert da in einem bestimmten Zusammenhang mit dieser Tatsache, dass dieser Ausdruck da so für Menschen verwendet wird. Und dann sagt er in Klammer, und die Schrift kann nicht aufgelöst werden. Um diesen Ausdruck geht es mir hier. Die Schrift ist der Ausdruck einfach für die inspirierte Bibel, für die Bücher, die zum Kanon der Bibel gehören. Und der Herr Jesus sagt hier, das Neue Testament war noch nicht geschrieben, es ist hier das Alte Testament, es kann gar nicht aufgelöst werden. Also es gibt nie eine Abschaffung der Bibel. Das Alte Testament, wie auch das Neue Testament, steht für alle Ewigkeit. Und darum sagt der Herr Jesus auch, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Lukas 21. Und das gilt für die ganze Schrift, sie kann nicht abgeschafft, sie kann nicht zerstört, beseitigt werden. Aber was geschehen konnte, ist, dass das Zeitalter des Gesetzes ein Ende nahm. Das ist etwas anderes. Und jetzt schlagen wir mal auf Hebräer 7. Und das ist natürlich der Hammer für all die, die sagen, eigentlich sollten die an Jesus Christus Gläubigen alle unter dem Gesetz vom Sinai stehen, sollten Sabbat einhalten, sie sollten alle Koscher-Vorschriften, die Gott Israel gegeben hatte, auch einhalten. Aber was sagt uns Hebräer 7? Und zwar Vers 18.
Denn aufgehoben wird zwar das vorhergehende Gebot seiner Schwachheit und Nutzlosigkeit wegen, denn das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht. Eingeführt aber eine bessere Hoffnung, durch die wir uns Gott nahen.
Jawohl, das ist jetzt aber seltsam. Das reicht mal schon mal. Vers 18, denn da ist eine Abschaffung des vorhergehenden Gebots. Und es geht hier im Zusammenhang um das Priestertum der Tora. Und da heißt es eine Abschaffung. Und zwar, weil eben diese Gebote in Verbindung mit dem Priesterdienst der Leviten und in Verbindung mit all den Tieropfern, die konnten ja das Problem der Sünde nicht lösen. Denn sie waren nur geistliche Hinweise auf das wahre Opfer des Erlösers, des Messias, der kommen sollte. Und dieses System hat seine Funktion erfüllt, indem nun der Messias durch sein eigenes Opfer, das wirklich erfüllt hat, durch sein Opfer, das wirklich Sünden abschaffen kann, nicht nur bildlich, wie die Tieropfer im Alten Testament. Aber der Ausdruck ist schon stark, denn da ist eine Abschaffung des vorhergehenden Gebots. Seine Schwachheit und Nutzlosigkeit wegen. Das muss man gut verstehen. Schwachheit, Nutzlosigkeit bedeutet nicht, dass das Gesetz etwas Schwaches war an sich. Nein, es war schwach in dem Sinn, weil es eben nur Bilder waren, die Opfer, auf das wahre Opfer. Die waren ja auch gar nicht gemeint als die eigentlichen Opfer, die Sünde wegnehmen. Es waren nur Bilder, insofern wird das genannt, schwach, nutzlos, in dem Sinn, dass es eben Sünde nicht wegnehmen konnte, nur hinweisen konnte auf das Opfer, das wirklich Sünden wegnimmt, nach Jesaja 53. Wie das auch schon in den Propheten angekündigt war, der Messias wird als Opfer für unsere Sünden sterben. Und dann kommt noch etwas dazu, in Hebräer 8, wir müssen jetzt nicht das ganze Kapitel lesen, aber man kann es für sich lesen, dort wird folgendermaßen argumentiert. Im Alten Testament, und zwar in den Propheten, steht, dass Gott einen neuen Bund schließen wird. In Jeremia 31, das steht in dem Gesetz und den Propheten, dass Gott einmal einen neuen Bund schließen wird. Nun wird hier argumentiert in Hebräer 8, das können wir noch dazu lesen. Da wird zuerst zitiert in Vers 8 aus Jeremia 31. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich in Bezug auf das Haus Israel und in Bezug auf das Haus Juda einen neuen Bund vollziehen. Nicht nach dem Bund, den ich mit ihren Vätern machte, an dem Tag, als ich ihre Hand ergriff und sie aus dem Land Ägypten heraus zu führen, denn sie blieben nicht in meinem Bund. Und nachher Vers 10, denn dies ist der Bund, den ich dem Haus Israel errichten werde. Und dann wird erklärt, was der Inhalt des neuen Bundes ist. Und jetzt die Argumentation in ganz wenigen Worten, es ist umwerfend. Da wird dann erläutert in Vers 13, kann jemand lesen? Das ist die Auslegung zu dem verlesenen Abschnitt aus Jeremia 31.
Indem er von einem neuen Bund spricht, hat er den ersten für veraltet erklärt. Was aber veraltet und sich überlebt, ist dem Verschwinden nahe.
Merkt man, eine Predigt, die braucht gar nicht eine Stunde. Wenn man die Punkte ganz präzise und kurz bringt, das ist unglaublich. Was hier inhaltlich da ist. Er erklärt, wenn im Alten Testament steht, dass Gott einen neuen Bund machen wird, das schließt mit ein, dann ist der erste Bund vom Sinai damit als alt erklärt. Im Kontrast. Und das ist nicht eine Erfindung der Christen. Ja, ist nicht etwas Hellenistisches, aus dem Griechentum gekommen, sondern das Alte Testament sagt, der Bund vom Sinai ist damit der alte Bund. Denn Gott spricht von einem neuen Bund. Und dann ganz knapp, wenn Gott sagt einen neuen Bund, damit macht er den ersten alt. Und was alt ist, veraltet und verschwindet dann. Also, ist bestechend, nicht wahr? Und jetzt kommt Folgendes dazu. Das hat der Hebräer ausgedrückt im Jahr 62 nach Christus. Und da war der Tempel, der wunderbare zweite Tempel in Jerusalem, noch voll in Betrieb mit dem ganzen Opferdienst. Ich war in Hebräer 10, wenn da erklärt wird, dass Christus das eine wahre Opfer ist, da wird in der Gegenwartsform gesagt in Vers 11, und jeder Priester steht täglich da, verrichtet den Dienst und bringt oft dieselben Schlachtopfer dar, die niemals Sünden wegnehmen können. In der Gegenwartsform, nicht wahr? Man hat richtig gehört. Damals waren die Opfer noch da, das Jahr 70 war noch nicht. Der Hebräerbrief wurde vor dem Jahr 70 geschrieben, als dieser Opferdienst noch da war. Und trotzdem wird hier erklärt, aber das eine wahre Opfer, das ist das Opfer des Herrn Jesus am Kreuz von Golgatha. Und es vergingen 8 Jahre und die Römer zerstörten Jerusalem und den zweiten Tempel. Und die Katastrophe des Untergangs des zweiten Tempels, was man ja bis zum heutigen Tag im Judentum, ganz besonders am 9. Av, diesem Gedenktag des Untergangs des Tempels, zum Ausdruck bringt. Das ist ein Tag des Weinens und des Wehklagens. Der 9. Av, da ist der Tempel untergegangen und er konnte bis heute nicht mehr aufgebaut werden. Und mit diesem Untergang wurde dem Judentum, kann man sagen, das Herz rausgeschnitten. Denn ein Drittel aller Gebote in der Tora kann gar nicht praktiziert werden ohne den Tempel. Darum kann man keine Opfer mehr bringen, weil Opfer dürfen nur an dem Ort, den der Herr auserwählt hat, nämlich in Jerusalem, dargebracht werden. 5. Mose 12, Vers 13. Also, man hat den Tempel bis heute nicht mehr. Darum konnte man die Opfer nicht mehr umsetzen. Aber nicht nur die. Alle möglichen weiteren Gebote stehen in Verbindung mit dem Tempel und dem Tempeldienst. Also ein Drittel ist gar nicht mehr umsetzbar. Seit fast 2000 Jahren. Was ist denn? Das ist genau die Bestätigung von dem Hebräerbrief, der gesagt hat, ja, das ist jetzt, dieses System ist zum Ende gekommen. Und der Jesus hat das erfüllt. Und in ihm haben wir darum alles. Aber indem das System zum Ende gekommen ist, ist nicht das Alte Testament abgeschafft. Die Schrift kann nicht aufgelöst werden. Und alles, was zuvor geschrieben ist, ist, kann jeder Christ sagen, zu unserer Belehrung geschrieben. Und jetzt sieht man auch, wie verkehrt das ist, wenn weltweit in so vielen Gemeinden kaum das Alte Testament gepredigt wird. Die verlieren einen dermaßen großen Teil von geistlichen Reichtümern. Weil es ist alles so voll von Christus und seiner Herrlichkeit. Und sie sagen, das Alte Testament, das war für früher. So was Verkehrtes. Aber man muss die Tora, das Gesetz, gesetzmäßig brauchen und wissen, worauf es sich bezieht. Und dann hat man den größten und herrlichsten Gewinn. Gehen wir aber zurück zu Matthäus 5. Schlussbemerkung und dann gibt es Pause. Und dann fügt nämlich der Herr Jesus hinzu in Vers 18, denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Auch da wird klar gemacht, die Bibel wird nicht beseitigt, die Tora wird nicht beseitigt, die steht da, und zwar bis in die kleinsten Einzelheiten. Das Jota ist im Hebräischen der kleinste Buchstabe. Ein kleines Strichlein und schon, das ist es. Also noch kleiner als unser I im Deutschen. Das braucht ja dann noch einen Punkt dazu. Und das reicht nur ein Strichlein, ja?
Im Griechischen oder im Hebräischen?
Nein, im Hebräischen. Das Jota ist nur ein ganz, ganz kurzes Strichlein. Und dann wird aber noch gesagt, Nicht ein Jota wird vergehen oder ein Strichlein. Strichlein, griechisch Kerata, das sind Hörnchen, heißt das wörtlich. Damit sind Teile von Buchstaben gemeint. Zum Beispiel, für die, die Hebräisch können, denen ist das klar, Kaf, also K, und Bet, B, die werden fast gleich geschrieben. Aber beim B gibt es noch eine kleine, unten eine kleine Verlängerung, ein kleines Strichlein nach hinten. Und darum haben manche Mühe, wenn sie Hebräisch anschauen, die sagen, oh, das sind ja fast alle Buchstaben, sehen genau gleich aus. Ja, das ist nur am Anfang. Einen Nachmittag braucht man, kann man das hebräische Alphabet lernen. Ist gar nicht so schwierig, aber man muss wirklich dahinter gehen. Ja? Und dann lernt man eben diese Feinheiten zu sehen. Und zum Beispiel auch Resh, R und D, Dalet, ist auch fast gleich. Aber beim Dalet gibt es noch so ein Strichlein oben weiter nach hinten. Und dieser Unterschied wird genannt Strichlein. Der Jesus sagt also, nichts, kein Buchstabe und auch nicht das, was zwei Buchstaben unterscheidet, geht verloren. Und das war eine Verheißung dafür, dass die Bibel vollständig und perfekt erhalten bleibt durch die Jahrtausende hindurch. Und heute können wir bezeugen, mit all dieser Fülle von Handschriften, jawohl, wir haben die ursprüngliche Bibel immer noch in unseren Händen. Und zwar bis in den Buchstaben hinein. Und das ist auch wichtig für die Lehre der Inspiration. Aber das nach der Pause. Jetzt wirklich Kuchen. Pause habe ich ja gesagt, es geht jetzt auch noch um das Thema der Inspiration. Und hier wird eben deutlich gemacht, dass die Bibel nicht nur so inspiriert wurde, grob als Gedankeninspiration, sondern es geht dem Herrn um das Detail. Jedes Jota und jedes Strichlein, das Buchstaben unterscheidet, soll erhalten bleiben. Das macht also klar, dass die Inspiration bis in die kleinsten Details geht, bis in den einzelnen Buchstaben. Und jetzt schlagen wir auf 1. Korinther 2, Verse 12 bis 13.
Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, um die Dinge zu kennen, die uns von Gott geschenkt sind, die wir auch verkündigen, nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, mitteilend geistliche Dinge durch geistliche Mittel.
Ja, also hier erklärt der Apostel Paulus, wie er inspiriert wird. Und zwar heißt es hier, dass die Themen, die er eben weitergibt, das, was uns von Gott geschenkt ist, all die Reichtümer des Glaubens, die uns von Gott geschenkt sind, da sagt er in Vers 13, diese Reichtümer verkündigen wir nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist. Das heißt, die Wörter, die er benutzt, waren gelehrt vom Heiligen Geist. Also bis in die Wortwahl hinein geht die Inspiration. Wörter gelehrt durch den Geist. Und sagt weiter, mitteilend geistliche Dinge durch geistliche Mittel. Geistliche Dinge, das ist die geistliche Botschaft, der Inhalt. Aber diese geistliche Botschaft wird mitgeteilt durch geistliche Mittel. Und die Mittel dazu, das sind die Wörter, die er gewählt hat. Eine Illustration, um zu zeigen, wie weit das geht. Zum Beispiel ist ein ganz besonders wichtiges Wort im Neuen Testament das Wort Agape, heißt Liebe. Und zwar ist es ja so, im Griechischen gibt es verschiedene Wörter für Liebe. Zum Beispiel Eros oder Philia und dann eben auch Agape. Aber Eros wird zum Beispiel nie verwendet im Neuen Testament. Obwohl Eros meint nicht, wie viele wohl denken könnten, nur perverse Liebe. Eros wurde im Altgriechischen verwendet eigentlich für die ganze Bandbreite von schöner Liebe bis zu perverser Liebe. Ja? Aber das Wort war belastet. Und darum hat der Heilige Geist dieses Wort gar nie verwendet. Man hätte es verwenden können, einfach im guten Sinn, ja? Aber er hat es gar nicht verwendet, weil das Wort belastet war. Aber er hat das Wort Agape sehr oft verwendet, und zwar speziell, um die Liebe Gottes auszudrücken. Lange hat man in der Forschung gemeint, dieses Wort hätte es im Altgriechischen, also in der heidnischen griechischen Literatur, gar nicht gegeben. Und man hat gedacht, das sei quasi eine Neuerfindung, entstanden durch die griechische Übersetzung der Septuaginta von Juden. Die haben im 3. Jahrhundert vor Christus in Alexandria das Alte Testament übersetzt. Und da findet man dieses Wort, das Verb ist übrigens agapao, findet man da. Und das komme eben da von daher auf. Aber in der Zwischenzeit, das heißt schon lange, hat man das in der Literatur doch gefunden. Aber das Wort wird ganz selten in der heidnischen Literatur verwendet. Und dadurch war dieses Wort so völlig unbelastet. Und der Heilige Geist hat dieses Wort genommen und hat es darum gefüllt mit einem Inhalt, den die Heiden gar nicht kannten, nämlich mit dem Inhalt dieser Liebe, die Gottes Wesen entspricht. Gott ist Agape. Übrigens nicht Gott ist die Agape, das wäre Hinduismus. Nicht wahr? Liebe. Gott ist nicht die Liebe, aber Gott ist Liebe. Das heißt, sein Wesen ist Liebe. Und zwar eine solche Liebe, die fähig war, Menschen, die Rebellen, Feinde waren, trotzdem zu lieben. Eine Liebe, die in sich selbst Anlass nimmt, auch wenn das Objekt der Liebe gar nicht würdig ist, trotzdem zu lieben. Das wurde hineingefüllt in dieses Wort Agape. Und so hat der Heilige Geist eben die Schreiber bis in die Wahl der Wörter geleitet und sogar bis in die Rechtschreibung hinein. Ja? Denn die Buchstaben, die sind als einzelne Buchstaben von Bedeutung, und der Herr sagt, die werden nicht vergehen. Himmel und Erde werden vergehen, aber eben das Wort Gottes, das bleibt bestehen bis zum Ende und bis in Ewigkeit. Ja, und dann noch eine wichtige Stelle, 2. Timotheus 3, Vers 16. Kann uns jemand das vorlesen? Und zwar bitte schon ab Vers 14.
Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, dass du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist.
Und jetzt kommt's.
Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet.
Danke. Also hier dieser Vers. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Der Ausdruck, die Schrift, ist ein Ausdruck im Judentum für die Bücher, die zur Bibel gehören. Und jetzt heißt es hier, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Wörtlich steht hier für von Gott eingegeben ein Wort, Theopneustos. Und das heißt von Gott gehaucht. Und das muss man so verstehen. Kommunikation ist ja nur möglich mit dem Hauch. Also wenn ich jetzt nicht eben da unten einatmen würde und den Atem durchgehen ließe durch die Stimmbänder und dann in den Mundraum zwischen Zunge, Zähnen und dann Lippen heraus, es wäre gar keine Kommunikation möglich heute. Ohne den Hauch geht nichts. Aber hier steht es, alle Schrift ist von Gott gehaucht. Will sagen, Die Heilige Schrift ist Gottes direkte Rede an uns. Und jetzt ist es so, während in 2. Petrus 1, 21 steht, dass die Propheten so inspiriert waren, heilige Männer Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geist. Übrigens nicht geleitet, wie bei den Gläubigen im Normalen, Römer 8, so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Aber bei der Inspiration heißt es getrieben. Dieser starke Ausdruck macht eben deutlich, dass nichts Menschliches noch reinkommen konnte. Aber eben dort wird gesagt, die Bibelschreiber waren getrieben vom Heiligen Geist. Aber da könnte man immer noch denken, ja gut, sie waren getrieben, aber vielleicht haben sie doch noch so ihr Weltbild reingebracht und doch noch ein paar Gedanken reingemischt. Nun, 2. Timotheus 3 geht weiter, denn hier heißt es nicht, die Bibelschreiber waren inspiriert, sondern alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das heißt, das Endprodukt, denn die Propheten mussten ja aufschreiben, Buchstabe um Buchstabe, und das ist dann die Schrift. Das Geschriebene ist Gottes direkte Rede. Aber warum heißt es hier alle Schrift und nicht einfach die Schrift? Nicht wahr? In Vers 15 sagt der Apostel, weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst. Timotheus wuchs im Judentum auf. Er hat eine gottesfürchtige Großmutter gehabt und eine gottesfürchtige Mutter. Und die haben ihm von klein auf das Alte Testament beigebracht. Übrigens, für Kind steht hier Präfos, das ist der Säugling. Vom Säuglingsalter. Muss nicht warten, bis die Kinder... Das ist schon zu spät. Nein, man muss gleich von Anfang an. Und die Kinder, die lernen ja die Sprache, indem man mit ihnen spricht. Und übrigens nicht so spricht, wie wenn man selber ein Kind wäre. Ja? Nein, die müssen ja nicht Kindersprache lernen, sondern die müssen die richtige Sprache lernen. Also ganz natürlich. Und man muss nicht Angst haben, das Wort verstehen sie gar nicht. Und ich muss nicht, nein, einfach sprechen. Die verstehen dann die Wörter, eben auch die schwierigen Wörter verstehen sie dann nach und nach. So geht das. Und die haben dem kleinen Timotheus von Säuglingsalter an die Heilige Schrift nahegebracht. Das ist natürlich das Alte Testament, das er da kennengelernt hatte als kleiner Säugling. Und kleiner Junge. Aber erst später hat er ja das Evangelium dann von Paulus gehört auf der ersten Missionsreise. Apostelgeschichte 13 und 14 sieht man das. Und das ist also das Alte Testament. Aber im Vers 14 sagt der Apostel, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast. Und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem, im griechischen Mehrzahl, im Sinn von welchen Personen du gelernt hast. Gelernt von Paulus, von Lukas, der auch ein Bibelschreiber war und so weiter. Das heißt, im Vers 14 haben wir die neutestamentliche Offenbarung, in Vers 15 die alttestamentliche Offenbarung und dann die Zusammenfassung, alle Schrift ist von Gott gehaucht. Nicht nur das Alte Testament, auch das Neue Testament. Darum heißt es alle. Und noch ein kleines Detail, hier steht für die heiligen Schriften in Vers 15 ein anderes Wort als in Vers 16 alle Schrift. Alle Schrift, das ist das Wort einfach allgemein für das, was geschrieben ist. Aber die heiligen Schriften ist die heiligen Grammata, nicht Graphä. Davon haben wir Grafiker, ja? Graphä, das ist die Schrift in Vers 16, aber hier Grammata. Und das bedeutet wörtlich die heiligen Buchstaben. Ah, da haben wir es wieder. Ich weiß, es gibt Leute, die sagen, ja, ihr seid so buchstabengläubig, richtiger Glaube, das ist denn so, ja, so, ja, so, genau. Die Buchstaben sind grundlegend wichtig, denn an ihnen hängt ja der Gedanke. Ich weiß, man kann das zu Hause testen. Man schreibt einen schönen Text, sagen wir einen ganz schönen Brief. Und dann kann man eben das alles so mit der Maus so farbig, dunkel anzeichnen und dann kann man auf Delete drücken und da sind alle Buchstaben weg. Und nur noch die Gedanken sind da. Oh, ist gar nichts mehr da. Nein, Buchstaben und Gedanken, die sind eine Einheit. Jetzt kann man nicht einfach trennen. Wenn die Buchstaben weg sind, dann ist der Gedanke auch weg. Und darum betont die Heilige Schrift eben den einzelnen Buchstaben. Denn wenn der Buchstabe nicht klar ist, dann ist der Gedanke auch nicht klar. Und dann hat man keinen zuverlässigen Text, auf den man sich wirklich im Glauben abstützen kann. Aber hier wird erklärt, die heiligen Buchstaben und alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das Endprodukt ist das Inspirierte. Das ist Gottes Wort. Und darum, Karl Barth wird ja immer gepriesen als dieser große Schweizer Theologe, nicht wahr? Der auch da in der Zeit des Dritten Reiches hat er Stellung genommen und so. Ja, das gibt dann schnell so Pluspunkte. Ja? Aber aufgepasst mit diesen Pluspunkten. Karl Barth war ein Bibelkritiker und er hat gelehrt, die Bibel enthalte Gottes Wort. Schön, wie er sich da ausdrückt. Nein, das war eine Irrlehre. Denn die Bibel enthält nicht Gottes Wort, sondern sie ist Gottes Wort. Ja? Ist nicht da findet man Gottes Wort. Ja, und der eine sagt, ja, bei mir ist es da. Nein, hier bei mir. Und da ist der Beliebigkeit eben Tür und Tor geöffnet. Das führt zu liberaler Theologie. Nein, aber die Heilige Schrift, die Bibel, sie ist Gottes Wort. Und das macht uns der Herr auch da in der Bergpredigt klar. Und dann sagt er, wer irgend nun eins dieser geringsten Gebote auflöst, ja, in Johannes 10, Vers 35 haben wir gehört, der Herr Jesus sagt, die Schrift kann nicht aufgelöst werden. Aber wer quasi von der Bibel wegnimmt, der macht etwas ganz Gefährliches. Der Herr sagt, wer das macht und dann die Menschen so lehrt, der wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Und in Offenbarung 22 ist es noch stärker ausgedrückt, wenn jemand eben von der Bibel wegnimmt, können wir das aufschlagen? Offenbarung 22, liest jemand Verse 18 und 19? Zuerst das Hinzufügen und dann das Wegnehmen.
Fürwahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, wird im Buch geschrieben stehen.
Jawohl. Also das Auflösen des Wortes Gottes und eben Dinge vom Wort Gottes wegtun, das ist eine ganz, ganz ernste Sache. Aber interessant ist hier, der Herr Jesus sagt, wer irgend nun eines dieser geringsten Gebote auflöst. Ja, wenn er sagt, geringste Gebote, dann gibt es also auch größere Gebote. Das heißt, dann ist nicht einfach alles auf der gleichen Stufe. Und man würde sagen, ja, aber nein, das kann nicht sein. Jede Sünde ist Sünde, wenn man Gottes Wort bricht und es gibt keinen Unterschied. Das tönt fromm, aber es stimmt nicht. Nicht jede Sünde wird in der Bibel gleich, jeder Bruch von Geboten Gottes wird gleich behandelt. Aber jede Sünde reicht, um ewig verloren zu gehen. Das lehrt die Bibel, klar. Aber wenn man sagt, Mord ist gleich schlimm wie Lügen. Beides ist ganz klar Sünde vor Gott. Aber Mord ist schlimmer als Lügen. Und darum sehen wir auch schon in der Tora, es gab gewisse Sünden, die führten zur Todesstrafe. Aber nicht alle. Sonst hätte es keine Israeliten mehr gegeben. Aber es war ja auch nicht zu erwarten, dass alle Mörder werden. Nein. Viele haben versucht, ganz anständig zu leben, ja? Waren aber trotzdem Sünder. Anständige Leute sind auch Sünder. Aber Gott macht nicht so nivelliert, alles ist gleich. Und das wird oft so verkündigt heute und es wirkt sehr fromm, aber es ist ganz gefährlich. Weil es führt ja nicht dazu, dass man dann denkt, also Lügen, das ist so schlimm wie Morden, sondern es führt dazu, dass man denkt, Morden ist so wenig schlimm wie Lügen. Ja? Es zieht immer runter. Und darum ist es auch wichtig, im Neuen Testament gibt es bestimmte Sünden, die erfordern Gemeindezucht. Nach 1. Korinther 5. Ja? Aber nicht jede Sünde führt zu Gemeindezucht. Sonst müsste man alle Gläubigen ausschließen. Und das geht nicht. Also es gibt Dinge, die muss man im persönlichen Leben ständig vor Gott ordnen. Und es gibt Dinge, wo die Gemeinde sich damit beschäftigen muss. Und das muss man unterscheiden. Und wenn man das nicht macht, da zerstört man eigentlich die biblische Moral. Aber der Jesus macht das hier klar. Er spricht von geringsten Geboten. Aber alles ist von Gott gegeben und wir können kein einziges Wort und keinen einzigen Satz irgendwie auf die Seite tun. Ja?
Wie ist es gemeint im 1. Johannesbrief, im Kapitel 5, Vers 16, wo steht, wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, wird er bitten und er wird ihm das Leben geben. Denen, die nicht zum Tod sind, es gibt Sünden zum Tod, nicht sage ich, dass er bitten soll.
Also, zwischendurch diese Frage, 1. Johannes 5, Vers 16, wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, so wird er bitten und er wird ihm das Leben geben, denen, die nicht zum Tode sündigen. Es gibt Sünde zum Tod, nicht für diese sage ich, dass er bitten solle. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde und es gibt Sünde, die nicht zum Tod ist. Es ist ganz einfach erklärt. Eine Sünde zum Tod ist eine Sünde, wo Gott eingreift mit dem frühzeitigen Tod. Konkretes Beispiel, Apostelgeschichte 5, Ananias und Sapphira. Die haben den Heiligen Geist belogen und die sind beide gestorben. Übrigens, der Mann sofort, nachdem Petrus ihm die Sünde vorgestellt hat, sein Heucheln, und die Frau, die wurde noch gefragt, habt ihr eure Immobilie für so viel verkauft? Und sie hätten noch sagen können, nein, wir haben da wirklich, das war wirklich Heuchelei, das hat nicht gestimmt. Und da hat sie gesagt, ja, für so viel. Und dann ist sie umgefallen. Weil der Mann eben das Haupt ist, hat er eine größere Verantwortung in der Entscheidung als Ehepaar. Aber beide waren verantwortlich. Aber der Mann noch mehr. Ja? Und das nur so nebenbei, war eine Sünde zum Tode. Heucheln. Und dann erste Korinther 11 sagt der Apostel Paulus, von so vielen Korinthern, die das Abendmahl unwürdig genommen hatten, da sagt er, deshalb sind etliche unter euch schwach und krank, ein Gutteil aber entschlafen. Und da sind also Korinther frühzeitig verstorben. Die sind aber nicht verloren gegangen. Denn er sagt gleich in 1. Korinther 11, in den Schlussversen kann man für sich nachlesen, da sagt er, dass wir werden eben vom Herrn gezüchtigt. Das Wort für Kindererziehung, paideio im Griechischen. Wir werden gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Also die Gläubigen werden nicht einmal vor dem großen weißen Thron erscheinen, wo sie dann in den Feuersee geworfen werden. Offenbarung 20, Vers 11 und folgende. Aber es ist die schwerste Form von Zucht, die Gott an Kindern Gottes anwenden kann. Und man kann also nicht sagen, diese Sünde ist eine Sünde zum Tod, sondern das hängt mit der Verantwortung und auch mit der Situation zusammen. Ich meine, wenn Gott heute weltweit so eingreifen würde wie damals bei den Korinthern, dann wäre schon ein großer Teil der Christenheit nicht mehr am Leben. Ja? Aber das war eben auch die Anfangszeit des Christentums und der Apostel Paulus selber hat den Grund dieser Gemeinde gelegt und ganz klar erläutert, was gilt und was nicht. Diese Verwirrung heute, die in der Christenheit gang und gäbe ist, die gab es damals noch nicht. Und darum waren diese Korinther auch in dieser Hinsicht verantwortlicher. Und dann Ananias und Sapphira, das war eigentlich die erste offenbare Sünde in der Gemeinde. Und da hat Gott besonders eingegriffen, um ein Exempel zu setzen. Aber da kann jeder denken, wenn er geheuchelt hat, eigentlich von rechts wegen hätte es mir so gehen müssen wie bei Ananias und Sapphira. Es ist Gnade, dass es nicht so ist. Aber eben hier machte der Apostel klar, bei Sünde zum Tod, da soll man dann nicht mehr beten. Und das kann es auch heute noch geben. Aber es ist dann so, dass man wirklich das erleben kann, dass gewisse Leute sagen, ich weiß ganz genau, aus welchem Grund ich todkrank bin. Also da gehe ich nicht einfach hin und sage, du, das ist klar. Nein, den macht das Gott selber normalerweise auch klar. Ja, das als kurze Antwort. Gehen wir zurück zu Matthäus 5. Und dann ein ganz wichtiger Satz, den man speziell anstreichen sollte, das ist Vers 20. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht bei weitem übersteigt, werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Die Gerechtigkeit der Pharisäer hing zusammen mit diesem System, das ich schon erläutert habe, das die Pharisäer aufgebaut haben, und zwar so ausgeklügelt, dass sie den Eindruck haben konnten, eigentlich halten wir das Gesetz ein. Eigentlich machen wir das ganz richtig. Und in Wirklichkeit war das eine Selbsttäuschung. Und der Apostel Paulus schreibt das ja von seinem vergangenen Leben, können wir das aufschlagen in Philipper 3. Philipper 3. Er sagt in Vers 5, dass er eben auf ganz vieles sehr stolz sein könnte als Mensch. Nämlich:
Beschnitten am achten Tag, vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, was das Gesetz betrifft, ein Pharisäer, was den Eifer betrifft, ein Verfolger der Versammlung, was die Gerechtigkeit betrifft, die im Gesetz ist, für untadelig befunden.
Vers 7 noch.
Aber was irgend mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet.
Danke. Also er sagt hier, was das Gesetz betrifft, die Gerechtigkeit im Gesetz, untadelig befunden. Und das war eben das Pharisäersystem, das eigentlich die Funktion des Gesetzes richtig auf den Kopf gestellt hatte. Das Gesetz sollte ein Spiegel Gottes sein, das uns erschrecken lässt, wie unser Herz und unser Zustand aussieht, aber die haben das so geschickt gemacht, dass man das Gefühl hatte, ich mache das, ich schaffe das, wir schaffen das. Ja, und in Wirklichkeit hat dann der Apostel Paulus einen solchen Zerbruch erleben müssen vor Damaskus. Und er ist auf den Boden gefallen. Dieser große Mann wurde ganz klein, darum nennt er sich dann später Paulus, der Kleine. Und musste so zusammenbrechen und sehen, er ist ein verlorener Sünder. Und er aß 3 Tage nicht mehr. Also wenn man so Appetit verliert, dann ist ein innerer Zerbruch. Und er hat wirklich seine ganze Schuldhaftigkeit erkannt. Und in Römer 7 beschreibt er dann auch, nachdem er sich schon bekehrt hatte, welche Kämpfe er dann noch hatte, bis er noch mehr erkannte, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen dessen, was recht ist, nicht. Und das war so eine Anfangszeit, die er durchmachen musste. Und er hatte ihm wirklich gezeigt, was die Tora uns zeigen will. Es wohnt nichts Gutes in uns. Und jeder von uns wäre fähig zu jeder Sünde. Und es ist die Gnade Gottes, wenn wir bewahrt bleiben. Also, darum sagt der Herr Jesus hier, wenn eure Gerechtigkeit nicht der Pharisäer bei weitem übersteigt, diese Maßstäbe, die sie gesetzt haben, das war ein Runternivellieren, sodass man mit der äußeren Erfüllung von gewissen Punkten, von einer Liste, dann konnte man mit sich zufrieden sein. Aber Jetzt legt der Herr Jesus gleich beispielhaft zwei Gebote zunächst und dann noch weitere aus. Und er sagt in Vers 21, ihr habt gehört, dass du den Alten gesagt hast, du sollst nicht töten. Und dann sagt er, das ist nicht erst dann gebrochen, wenn man jemanden umgelegt hat, sondern es beginnt bereits im Herzen. Im Herzen jemanden ohne Grund zürnen oder indem man jemanden als Dummkopf bezeichnet oder als Gottlosen bezeichnet. Und da zeigt der Herr, das beginnt schon im Herzen, also durch die Erniedrigung eines anderen Menschen. Ist im Grundsatz dieses Gebot schon gebrochen. Und da kann keiner mehr kommen, ja, ich habe noch nie einen umgelegt. Ja, ja, aber jetzt gehen wir in die Gedankenwelt hinein. Und dann wird jedem klar, dass er durch diese enge Masche der Tora nicht mehr durchkommt. Und wir müssen jetzt zum Schluss kommen, dann darum nur noch andeutungsweise, wir schauen uns das noch genauer an nächstes Mal. Dann das siebte Gebot wird erläutert in Vers 27. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Und da zeigt der Herr Jesus, das beginnt nicht erst dann, wenn in Tat und Wahrheit die Ehe durch vollzogenen Ehebruch beschädigt worden ist, sondern das beginnt bereits im Herzen und mit den Augen. Und schon dann, wenn das eben im Herzen geschehen ist, jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, hat schon Ehebruch mit ihr begangen, ist man schon schuldig des Gesetzes. Das sind nur zwei Beispiele. Dann geht der Herr dann noch weiter und schaut noch andere Gesetze an, einfach um zu zeigen, da kommt keiner durch. So ist das Gesetz wirklich ein Spiegel und eben auch ein Siegel und natürlich auch ein Riegel. Aber um klar zu machen, das ist die Erfordernis. Und darum kam der Herr Jesus, um alles zu erfüllen, um eben solche, die sehen, ich bin durchgefallen, 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 um solche zu retten. Darum ist die Bergpredigt so wichtig, weil sie uns hilft, die Tora richtig zu verstehen, auch richtig anzuwenden. Und dann haben wir einen so großen Gewinn von der Bergpredigt. Ja, wir schließen hier für heute und wollen noch zum Schluss zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, das inspiriert ist bis ins kleinste Detail. Danke, dass wir unseren Glauben, unser ganzes Leben, unsere Existenz auf diesem Fundament abstützen dürfen und auch vertrauen dürfen in all deine Zusagen, Verheißungen, die uns Mut machen, den Blick froh nach vorn gewandt, den Weg zu gehen mit dir, damit unser Leben immer mehr werde wie ein Gartenquell, dessen Strom nicht trüget, dessen Wasser hell. Schenke du das in jedem Leben von uns allen. Amen.
Amen. Amen.